Nachricht von Irena Motos Tod hat mich tief betroffen. Unsere Freundschaft, die 1986 hier in Herbert begann, dauerte ein Vierteljahrhundert an. Ich bedauere sehr, dass wir ungefähr 6 Jahre vor ihrem Tode den Kontakt zueinander verloren haben. Diese Freundschaft hat mein Leben bereichert. Also freut mich sehr die Gelegenheit, durch Teilnahme an dieser Tagung Irena zu ehren. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung hierher. Ganz im Sinne Irenas bringt die Tagung Vertreter aus Berlin, aus dem Kreise der Rosa-Luxemburg-Stiftung, mit Herrnhutern zusammen. Vor 33 Jahren wurde Herrnhut für Irena und mich auf vergleichbare Weise zur Begegnungsstätte. Um den Hintergrund für die auswärtigen Teilnehmer zu erleuchten, werde ich einiges erwähnen, was die Teilnehmer aus Herrnhut viel besser wissen als ich. Und dafür bitte ich schon im Voraus um Entschuldigung. Insgesamt besuchte ich die DDR 6-mal, wenn ich einen Tagesausflug als Schüler von West-Berlin aus mitzähle. Am wichtigsten waren 3 Forschungsaufenthalte in Herrnhut. Eine Woche 1984, mit einer Woche Urlaub in Thüringen dazu, 10 Wochen 1986 und 87 mit einer Woche Forschung in Leipzig und Halle. 1988 und 89 folgten kürzere Besuche in Berlin und in Lenitzbeuern-Brandenburg zur Taufe meiner Patentochter, die Tochter ist von Friede Volprecht, die der gerade erwähnt wurde. Für einen 24- bis 29-jährigen Briten waren diese 5 Aufenthalte von insgesamt 4 Monaten in einem sozialistischen Land eine faszinierende und unter Briten wohl ziemlich seltene Erfahrung einer ganz anderen Welt. Inzwischen ist jene Welt noch entfernter geworden. Die Städte stehen noch, die ich besucht habe, aber die Gesellschaft, die ich damals von innen etwas kennenlernen durfte, existiert nicht mehr. Nicht nur die DDR als System hat mich fasziniert, sondern auch Herrnhut als kleine Gemeinschaft innerhalb dieses Systems. Die Stadt befand sich ja geografisch wie auch gesellschaftlich ganz am Rande der DDR, im Länderdreieck zwischen der tschechischen und der polnischen Grenze und auch im sogenannten Tal der Ahnungslosen, wo man Westfernsehen nicht empfangen konnte. Innerhalb der Oberlausitz stellte diese Ministadt nochmal eine Ausnahme dar. Sie bildet ja eine kleine Enklave, die sich als Stadt gegen die bäuerliche Umgebung abhebt und dazu noch architektonisch, sprachlich und kulturell gegen die anderen Städte. Davon hören wir vielleicht nachher ein bisschen mehr. In der am Rande der DDR liegenden Oberlausitz war Herrnhut also sozusagen nochmal eine Randerscheinung. Die größte Ausnahme im Vergleich zur Umgebung und zur DDR allgemein war wohl, dass in Herrnhut bewusste Christen immer noch einen viel höheren Prozentsatz der Bevölkerung bilden als anderswo. Man könnte denken, dass sie in der DDR benachteiligt wären und in vielen Hinsichten war dies sicherlich auch der Fall. Mir wurde aber klar, dass sie doch eigentlich in vielem freier waren als ihre Mitbürger. Manche sprachen von einer Narrenfreiheit. Die Größe der Kirchengemeinde gab ihnen eine gewisse Stärke. Vielleicht war aber der bedeutendste Aspekt der Situation dies. Die Brüdergemeinde war die erste internationale protestantische Kirche überhaupt eigentlich. Und sie bildet ja immer noch, im Kontrast zu den meisten protestantischen Kirchen, die ja Landeskirchen sind, sie bildet immer noch eine einzige internationale Kirche mit einer für die Provinzen verbindlichen internationalen Kirchenordnung. Dazu noch blieb sie auf dem europäischen Festland nach dem Krieg eine Provinz, allerdings in 2 Distrikte unterteilt, Herrnhut, also die DDR, und Bad Boll, den Rest. Die Internationalität der Brüderunität geht auf ihren Gründer, den Reichsgrafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, zurück. Er war einer der größten Reisenden seiner Zeit. In den letzten 25 Jahren seines Lebens, also nach 1734, gab es nur 3 Jahre, in denen er sich nur innerhalb Deutschlands bewegte. Das war für damalige Zeit sehr selten. Für ihn begann zum Beispiel das Jahr 1743 in New York und endete in Riga. Er schrieb: Ich habe die Seligkeit erfahren, überall daheim zu sein. Die Gemeindeherren schickte nach ihrer geistlichen Geburtsstunde am 13. August 1727 Mitglieder hinaus, ökumenische Boten, um Kontakte mit Christen in anderen Ländern Europas und des Nahen Osten zu knüpfen, Missionare nach Übersee, um die frohe Botschaft zu denen zu bringen, die sie noch nicht gehört hatten, und Siedler, die in Deutschland, in anderen europäischen Ländern und in Nordamerika Siedlungen gründeten. Zwischen Herrnhut und den Sozietäten, den Missionsstationen und Siedlungen entstand ein reges Verkehr, das nie nachließ und in beide Richtungen lief. Auf dem Herrnhuter Gottesacker, das werden wir wahrscheinlich später sehen, melden Grabsteine Geburtsorte in anderen Teilen Deutschlands, Europas und der Welt. In Herrnhut lernte ich persönlich Leute kennen, deren Eltern oder Großeltern im Übersee geboren waren oder gedient hatten. Viele hatten enge Verwandte in der Bundesrepublik oder anderswo im Westen. Einige waren zu Tagungen der Brüdergemeinde in anderen Ländern und Kontinenten gefahren. Die engen Beziehungen mit dem Distrikt Bad Boll und mit den anderen Provinzen und die Rolle Herrnhuts als Ausgangspunkt und geistliches Zentrum der ganzen Unität bedeuteten, dass Besucher aus aller Welt ständig nach Herrnhut unterwegs waren. In den 10 Wochen, die ich 1986 in dieser am Rande der DDR stehenden Stadt verbrach, war ich an keinem einzigen Tag der einzige Besucher aus dem nicht-sozialistischen Ausland. Von welcher anderen Stadt in der DDR, von dieser Größe oder besser gesagt Kleinheit, könnte man dies sagen? Die internationale Aufmerksamkeit, die auf Herrnhut gerichtet war, half sicherlich den Einwohnern dieser Stadt. Die Zahl der internationalen Besucher bedeutete aber auch, dass die vielen Herrnhuter, die selber niemals im Westen gewesen waren, doch Leute aus Westeuropa, aus Nordamerika und sogar aus Afrika persönlich kannten. Das Unitätsarchiv, in dem Irina und ich forschten, trug selber zur Internationalität Herrnhuts bei. In jenem Sommer teilte ich das kleine damalige Benutzerzimmer, jetzt das Büro, wie gesagt, von Olaf Lippe, nicht nur mit Irina, sondern auch zu verschiedenen Zeiten mit anderen Forschern. Paul Peuker, ein Holländer, dessen deutsche Vorfahren in Herrnhut gelebt hatten, wurde selber später Universitätsarchivar und leitet jetzt die Moravian Archives in Bethlehem, Pennsylvania. Damals forschte er über das Herrndijk, die erste Brüdergemeinsiedlung in den Niederlanden. Yogeshwar Singh, ein Sikh, der früher in Indiens Administrative Service gedient hatte und damals in Heidelberg seine Promotion vorbereitete, forschte über Herrnhuter in Ladakh, Nordindien. Aus den Forschungen, die in diesem einen Sommer 1986 im Unitätsarchiv betrieben wurden, sind 4 Bücher teilweise oder ganz hervorgegangen. In Cornwall aufgewachsen, hatte ich in Oxford und Cambridge studiert. Ich hatte 1 Jahr lang in Deutschland gelebt. Ich hatte 2 Jahre lang in Lancashire in Nordengland unterrichtet. Einen Turban tragenden Sikh lernte ich aber erst in Herrnhut, einer Stadt in der Oberlausitz mit weniger als 2000 Einwohnern, zum ersten Mal kennen. Diese internationale Vernetzung Herrnhuts, wofür diese Tagung ja auch ein gegenwärtiges Beispiel bietet, war nicht nur bedeutend, weil sie dieser Stadt eine weltweite Aufmerksamkeit verdiente. Sie prägte auch die Mentalität der Herrnhuter, die ich kennenlernte. In seiner 1787 erschienenen Schrift Karl von Carlsberg schrieb der Philosoph und Aufklärer Christian Gotthilf Salzmann von der Brüdergemeinde, ich zitiere: Man hat seither so viel von Weltbürgerschaft geschrieben und gleichwohl finde ich sie nirgends in einem so hohen Grade als bei dieser Gemeinde. In ihrer Studie Weltbürgertum oder Gottesreich, die Herbert-Grüne Gemeinde 1727 bis 1857, beschreibt Gisela Mettele die damaligen Mitglieder der Grüne Gemeinde als, zitiere wieder, Bürger des Reiches Gottes, aber auch Kosmopoliten. Sie waren nicht an dem Ort oder dem Land, in dem sie wohnten, gebunden, sondern, wie Zinzendorf selber, überall daheim. Sie hatten weitwerte Horizonte. In diesem Sinne waren sie Weltbürger. Mettele stellt aber fest, dass in einem anderen Sinne die Herrenbrüder doch nicht Weltbürger waren. Obwohl sie weit reisten und sich in verschiedenen Kulturen bewegten, verblieben sie aber dabei, ich zitiere wieder, stets im Mikrokosmos der eigenen Gemeinde. Sie wären mehr Akteure einer Gegenwelt, denn Weltbürger. Ende des Zitats. Dies bedingte ihre Haltung zu den politischen Systemen, in denen sie lebten und handelten. Mettele fasst diese folgendermaßen zusammen, ich zitiere wieder, die Herrnhuter strebten nach guten Kontakten zu den jeweiligen Regierungen, hielten aber Distanz zu den politischen Systemen. Politik war wichtig als Bedingung, die die Mission ermöglichte, aber darüber hinaus strebten die Herrnhuter nach Neutralität. In diesen Ausführungen von Gisela Mettele über die früheren Herrnhuter erkenne ich auch die Herrnhuter, die ich in den 80er Jahren kennenlernte. Also so wie ich das aufgefasst habe, verstanden sie sich mehr als Weltbürger, denn als DDR-Bürger waren vom politischen System doch distanziert. Doch waren sie nicht, meines Erachtens, als Gegner des Regimes einzustufen. Sie versuchten, möglichst gute Beziehungen zu den Machthabern zu halten. Von denen, die Freunde geworden sind, leben einer jetzt in Württemberg, zwei in der Schweiz, einer in New York. Schon Weltbürger in ihren Gedanken sind diese seitdem tatsächlich auch in der Realität Weltbürger geworden. Zu dieser Stadt kamen also Irina Motto und ich 1986, um im Immunitätsarchiv zu forschen. Wir waren beide Außenseiter. Ich als Brite und hochkirchlicher Anglikaner, Irina als Sozialistin. Doch hatten wir beide Anschlusspunkte zu den Herrnhutern. Ich bin Christ, ich hatte ein Jahr lang in der rüdischen Siedlung Königsberg im Schwarzwald gelebt. Irina war eine DDR-Bürgerin, wie sie auch. Und ihr Vater genoss einen sehr guten Ruf unter den Herrnhutern, die ich damals kennenlernte. Dass wir beide als Außenseiter freundlich aufgenommen wurden, soll nicht unerwähnt bleiben. Es gibt durchaus kirchliche Gemeinschaften, die sehr abwehrend auf Interesse von außerhalb reagieren. Die Brüder Gemeinde verfolgte von Anfang an, ich zitiere Gisela Mettele wieder, keine im strikten Sinn separatistische Vision und strebte nicht danach, in den eigenen Siedlungen den Kontakt zur Außenwelt zu minimieren. November erregte der sozialistische britische Schattenkanzler John Macdonald Kritik bei uns in England, als er sagte, er könne nicht mit konservativen Abgeordneten befreundet sein. In meiner Erfahrung war Irinas Einstellung eine andere. Eine schöne Erinnerung ist für die freundliche Aufnahme bezeichnend, die wir beide in Herrnhut erfuhren. Die damalige Unitätsarchivarin Ingeborg Baldauf, die ja letztes Jahr gestorben ist, hat uns beide an einem Samstag zu einem Tagesausflug nach Eubin im Zittauer Gebirge mitgenommen. In keinem anderen Archiv habe ich solche Gastfreundlichkeit erlebt. Der weitere Verlauf von Irinas Leben nach jenem Sommer in Herrnhut gehört eigentlich nicht zu unserem heutigen Thema. Doch möchte ich zum Schluss Irinas Einstellung zu den großen politischen Veränderungen, die drei Jahre danach eintraten, kurz ansprechen. Im Herbst 1989 las ich jeden Morgen mit großer Anteilnahme in der Times die Meldungen von Anne McElvoy aus Berlin. Das Bild wurde für mich durch Briefe, die ich von insgesamt 13 Freunden und Bekannten erhalten habe, ergänzt, die ich in den 12 turbulenten Monaten nach Oktober 89 erhalten habe. Also einer davon, David Gill, der Bruder von Schwester Carstens, die vorhin gegrüßt hat. David wurde Anfang 1990 Vorsitzender des Bürgerkomitees zur Auflösung der Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit in der Berliner Normannenstraße. Eine andere Bekannte, Ulrike Birkner, deren Schwester in der Herrn-Ludwig-Comenius-Buchhandlung arbeitete, schrieb im August, bekam den Brief von ihr, sie schrieb von ihrer Ernennung als die letzte DDR-Botschafterin in London. Ich habe sie auch in der Wohnung der Botschafterin in London auch gesehen. Unter den Briefen, die ich aufbewahrt habe aus der Zeit, sind auch vier Briefe von Irene. Am 5. Dezember 1989 schrieb sie Folgendes: Meine innere Erschütterung ist sehr groß, so dass eine Darstellung der derzeitigen Gefühle kaum möglich ist. Trotzdem bleibt die Hoffnung, dass wir in unserem Land die Kraft finden, um einen wirklich demokratischen Sozialismus aufzubauen. Die dazu gegebene einmalige historische Chance darf nicht vertan werden. Und ich hoffe auch, dass wir als Kommunisten gemeinsam mit allen Kräften, die daran interessiert sind, unseren Teil dazu leisten. In diesem Brief wollte Irina nicht die Vergangenheit verteidigen, noch weniger die Uhr zurückdrehen, sondern sie interessierte sich für eine bessere, immerhin sozialistische Zukunft. Und sie wollte mit Andersdenkenden, Nicht-Kommunisten, allen Kräften, die daran interessiert sind, zusammenarbeiten. Sie wurde natürlich enttäuscht. Ende Februar schrieb sie mir, was im Herbst 1989 gefordert wurde, wo auch unsere Hoffnungen auf Veränderungen stiegen, wobei ich mich immer vor Euphorie hütete. All dies scheint jetzt keine Rolle mehr zu spielen. Sie gab zu: Du merkst sicher, dass meine Worte etwas verbittert klingen, was sie gar nicht sollen. Sarkasmus ist da eher angesagt. Bezeichnend finde ich, dass ihre Vision in dieser Zeit nicht enger wurde, sondern weiter. Ich zitiere wieder: Was ich hoffe ist, dass sich die Rechte hier nicht voll etablieren kann und die Linken endlich aus ihrer Zersplitterung finden, um eine weitere deutsche Geschichte in den gesamteuropäischen Rahmen einzubringen und es nicht zum großdeutschen Anschluss kommt. Im April hatte sie eine innere Unruhe. Nach einer kurzen Lagebeschreibung schrieb sie: Wie du meinen Zeilen entnehmen kannst, sind wir ja keineswegs entmutigt, obwohl man daran stets neu arbeiten muss und ohne vorwärtsweisende Ideale. Und ich denke, dass es gerade Sie sind, die Ideale und Visionen, die in solchen Zeiten wichtig sind. Wieder denkt sie also nicht an die Vergangenheit, sondern mit Hoffnung an die Zukunft und hält trotz der für Sie unwillkommenen Entwicklungen an Idealen und Visionen fest. Das sind ja nur kleine Momentaufnahmen aus dem bewegenden Jahr 1989 bis 1990. Um Irena herum haben sich Land, Gesellschaft, Arbeitswelt massiv geändert. Und damit auch ihr persönliches Schicksal. Wie viele andere hat sie sich wohl natürlich so weit wie nötig an die neuen Situationen angepasst, ihr Leben für den neuen Kontext neu gestaltet. Viele haben dabei ihre früheren Meinungen aufgegeben und ihre Stellung zu Politik und Gesellschaft völlig geändert. Ein solcher Wetterhahn war Irene Motrow überhaupt nicht. Ihr Denken hat sich wohl natürlich im Laufe der Zeit entwickelt. Aber mein Eindruck ist, dass ihre grundsätzliche Stellung sich nicht groß geändert hat. Als wir hier 1986 in Herrnhut kennenlernten, fand ich sie der DDR und ihrem System gegenüber kritisch, aber treu, sowie offen für Gespräche und Austausch mit Andersdenkenden, wie zum Beispiel mich. Soviel ich weiß, hat sie durch die Umwälzung, die sie erlebte, weder ihre sozialistischen Prinzipien aufgegeben, noch ihre kritische, offene, positive und immer vorwärtsdenkende Einstellung verloren. Diese Beständigkeit in turbulenten und bedrohlichen Zeiten finde ich immer noch beachtenswert. Zum Schluss. Im September 1988 haben Irina und ich auf einer Tagung des Vereins für Geschichte- und Gegenwartsfragen der Brüdergemeine auf dem Hamhag unsere jeweilige Forschung vorgestellt. Aber unsere Freundschaft hat sich nicht zu wissenschaftlicher Zusammenarbeit geführt. Umso schöner finde ich es also, dass der letzte Beitrag aus meiner Herrnhuter-Forschung in einem 2008 veröffentlichten Buch über den Berliner Geistlichen und Wissenschaftler Daniel Ernst Jablonski erschienen ist, zu dem Irina auch ein Kapitel beigetragen hat. Und in das Buch von Gisela Mettele, das 2009 erschienen ist, woraus ich schon zitiert habe. In diesem Buch hat mich diese Anmerkung zu Seite 91 sehr gefreut. Ich zitiere: Vergleiche Motrow, Sächsische Landesregierung und Herrnhuter Brüdergemeine, Seite 80. Sowie Portmore, Moravian Church, Seite 237. Schön, dass unsere 1986 gemeinsam getriebene Forschung über 20 Jahre später auf dieser Weise doch in Verbindung gebracht worden ist. In dieser trockenen Anmerkung wird unsere Freundschaft doch verewigt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Zu glauben, was eine Fußnote im Leben bewirken kann an der richtigen Stelle. Vielen Dank, Corinne, dass du das so aus der Erinnerung lebendig hast werden lassen. Ich will auch hier die Gelegenheit geben für kurze Rückfragen, Reaktionen, bevor wir zum nächsten kommen. Gibt es jemanden, der noch etwas genauer wissen möchte oder dazu noch was anmerken will? Nicht der Fall ist, dann gehen wir weiter und es ist jetzt, nachdem wir über die Forschung oder die Umstände der Forschung gehört haben, soll jetzt der Blick ein bisschen auf die Forschung selbst gerichtet werden, die Doktorarbeit von Irina Modrow als Gegenstand und dazu darf ich Christina Pettersen nach vorne bitten. Bei dir ist es so, ich habe leider kein Buch gefunden, aber einen wissenschaftlichen Artikel in dem Journal of Moravian History, wo du über A Plague of the State and the Church, eine Plage von Staat und Kirche, eine Reaktion auf die Herrnhuter und ihre Wirtschaftsbetriebe aus dem 18. Jahrhundert. Christina hat nicht über die Herrnhuter promoviert, sondern über das Johannesevangelium, wenn ich das richtig weiß. Nein? Gut. Ist auch egal. Die dänische Staatsmission nach Grönland. Okay. Ist that correct? Ich hatte immer gedacht. Gut, egal. Aber es gibt wenigstens ein Buch, wenn nicht noch mehrere Projekte, die jetzt in Arbeit sind. Und wir hoffen, dass da also etwas kommt. Und wir freuen uns jetzt von dir zu hören, eine Art Würdigung und nähere Interpretation oder Analyse der Forschung.
Ja, das habe ich schon viermal gemacht.
Also, gut, wir gucken mal. Gut, die Technik braucht einen Moment und dann.
Ich habe einen PowerPoint gemacht, weil ich so lange Zitate habe und dann ist es einfacher so zu lesen.
Gut, es kommt jetzt. Ja. Super. Du hast das Wort.
Vielen Dank. freue mich sehr, in diese tolle Tagung teilzunehmen und danke ganz herzlich für die nette Einladung. Ich muss erst bekennen, dass es nur vor ein Jahr ist, dass Olaf Nippe aus dem Archiv mich mit Irina Modrows Dienstgemeinde des Herrn bekannt machte. Ich verstehe noch nicht, wie das überhaupt vorkommen kann, weil ich durch fast 10 Jahre mich mit der Chorregen Zinzendorfs und Gesellschaftswandel der Herrnhuter Brüdergemeinde beschäftigt hat. Wie habe ich nicht nur diesen wichtigen Beitrag früher gesehen, aber auch der Vorläufer, namentlich die Dissertation Zinzendorf und die Gründung der Herrnhuter Brüdergemeinde, eine Studie über die relative Selbstständigkeit und gesellschaftliche Einbindung religiöser Gemeinschaften im Übergangsfeld vom Feudalismus zum Kapitalismus von 1988 gesehen. Jetzt habe ich das Buch gelesen und die Dissertation hineingeschaut und habe mich über beide sehr gefreut. Ihre Archivarbeit ist beeindruckend, aber auch Ihre Fragestellung ist mir völlig interessant. In seiner Rezension von Dr. Modrows Dienstgemeinde des Herrn in Journal of Ecclesiastical History 1995 schreibt der englische Historiker William R. Ward, dass dieses, ich zitiere, ein entzückendes Büchlein, a delightful little book, ist. Zu den positiven Eigenschaften des Buchs nennt er die sorgfältige Bearbeitung von Archivalien aus dem Stadtarchiv Dresdens und Frühherrnhut, die bis zu seiner Zeit noch nicht bekannt waren. Er bedauert aber, dass die Verfasserin, und ich zitiere nochmal, zweifellos ironisch gemeint Zuflucht in eine eigentümliche, unausgegorene DDR-Version der Modernisierungsthese hatte. End Zitat. Und Englische, she had recourse, doubtless tongue-in-cheek, to a peculiarly crude DDR-Version of modernization theory. Er nimmt an, dass der politische Kontext der Erweckung war ein zu empfindliches Projekt für die Verfasserin, sich einzusteigen, und dass sie deshalb an diese krasse Modernitätstheorie knüpft. Der politische Kontext gehört aber ebenso der Fragestellung des Buchs und der Fragestellung der Dissertation, aber dazu komme ich zurück. Der große Teil von seiner Rezension braucht er aber dazu, sich über die Umstände der Auffassung dieses Buchs zu erstaunen. Wie bewunderungswert ist es, dass Dr. Modrow in solche Umstände so ein Buch schreiben kann, und irgendeiner Mangel des Buchs ist leicht zu erklären, weil so viele westliche Material nicht vorhanden war. Seiner Meinung nach ist die Archivarbeit von dauernder Bedeutung, aber die ideologische Verpackung konnte sie ernsthaft nicht meinen und die Wissenschaftlichkeit ein bisschen mangelhaft aus gesellschaftlichen Ursachen. Er beurteilt also dieses entzückende Büchlein mehr als ein kurioses Museumsstück der DDR-Zeit, als ein Stück wissenschaftliche Arbeit, und er weiß dabei meiner Meinung nach, dass er Dienstgemeinde des Herrn gar nicht verstanden hat und zeigt auch nicht die Wissenschaftlerin ihrer angemessener Respekt. Ich muss leider sagen, dass so ein Reaktion mir nicht unbekannt ist. Also im Vortrag, die ich über meine eigene Arbeit gehalten habe, die, wie gesagt, sich auch mit der Brüdergemeinde im Übergang vom Feudalismus zu Kapitalismus beschäftigen, kommt es vor, dass Leute ernsthaft zu mir sagen, zum Beispiel, oh, Frau Pettersson, das war sehr interessant, aber dieser ökonomische Quatsch hat nichts mit der Sache zu tun und führt zu weit weg davon. Lassen Sie das weg. Aber, und dieser ist mein erster Punkt, wenn man so eine Analyse macht, und zwar über Gesellschaftswandlung und die Rolle der Religion darin, dann ist dieser sogenannte ökonomische Quatsch eben nicht eine Verpackung, die man so einfach wegnehmen kann, sondern der ist untrennbar von der Weise, in die man die ganze Problemstelle eingeht. Was ist denn diese unausgegorene DDR-Version der Modernisierungsthese? Ich lese vor aus Seiten 113 und 14 und das ist ein ganz langes Zitat und deshalb habe ich diese Slides gemacht. Und diese Unterstrichung ist Teil von der Design und ich konnte das nicht wegmachen. Das ist also nicht wichtig. Im Hintergrund für diese Erscheinungen im religiösen Bereich bildeten die sich die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse. Durch die Errichtung absolutistischer Herrschaftsstrukturen sollte versucht werden, die neuen aufkeimenden sozialen und ökonomischen Elemente zu bewältigen. Aber mit der ersten siegreichen frühbürgerlichen Revolution in den Niederlanden, den revolutionären Ereignissen in England und im Zuge der Überwindung der Folgen des 30-jährigen Krieges in Mitteleuropa war das Erstarken des Bürgertums nicht mehr aufzuhalten. Der Modernisierungsprozess gab so neue Impulse. Das Verlags- und Manufakturwesen entfaltete sich, wenn auch nicht ohne Rückschläge. Mit dem sich ausdehnenden Welthandel, der immer neue Gebiete eroberte, begann der Ausstieg des Handelsbürgertums. Schritten diese Prozesse in den einzelnen Ländern auch in einem unterschiedlichen Tempo voran, bildeten sie doch für die spätfeudale Gesellschaft ein zunehmendes Konfliktpotenzial. Also wenn ich das ein bisschen entfalten soll, sagt Modrow, dass die viele religiöse Reformbewegungen im 16. und 17. Jahrhundert sind Teil von den gesellschaftlichen Veränderungen in diesen Jahren und wurden eingeschränkt durch zum Beispiel die absolutistischen Monarchien in Dänemark und England,